SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR1 Leute. Ja, es gibt so Gäste bei uns, die bedürfen eigentlich keiner Vorstellung, weil sie so bekannt sind. Heute Morgen ist so jemand bei uns. Ich freue mich sehr, über dass sie es hierher geschafft haben. Gerhard Baum.
Freue mich auch.
Sie waren Bundesinnenminister, haben sich mit Ihrer Partei FDP regelmäßig auch gestritten. Das gehört ja in der Politik dazu. Ja. Anwalt für Menschenrechte. Und Sie sind ein Mensch, ja, wo das, was Sie tun, so sehr mit Ihrer eigenen Lebensgeschichte verknüpft ist. Und damit möchte ich gerne anfangen. Sie haben als Teenager die Bombardierung Dresdens erleben müssen. Ihr Vater war im Krieg, Ihre Mutter floh mit Ihnen und Ihren Zwillingsgeschwistern nach Bayern. Wir sprechen ja so oft über Erinnerungen, wie wichtig Erinnerungen sind. Wenn Sie an diese Nacht denken, welche Bilder kommen Ihnen da in den Kopf?
Ja, es sind, wenn ich heute Mariupol sehe, es sind meine Kriegsbilder, ja, oder Aleppo von Putin zerstört. Also das kommt alles wieder. Flucht, Tod, Vertreibung, Not. Also diese Vergangenheit hat sich natürlich tief eingeprägt in ein Leben wie meines. Und ich bin nach dem Krieg, dann als ich wach wurde, auch politisch wach wurde, habe ich mir gesagt, das darf nie wieder passieren und habe mich sofort politisch engagiert.
Die Freiheit wurde dann wirklich zu Ihrem großen Lebensthema.
Ja.
Und wie groß ist da jetzt aktuell bei Ihnen die Angst, dass es noch mehr Kriege in der Welt gibt?
Also ich bin sehr besorgt. Es ist wirklich ein Epochenbruch, würde ich beinahe sagen. Denn dieses Gefüge, diese Regeln, diese Werte der Völkergemeinschaft, die angefangen hat mit der UN-Charta zu sagen, wir kämpfen gegen die Gräuel des Krieges. Ja. Wir wollen nicht, dass der Stärkere siegt, sondern das Recht. Wir wollen, dass das Gewissen der Menschheit nicht mehr verletzt wird durch die Barbarei. Dieser Anfang ist jetzt in Frage gestellt durch diese Veränderung mit dem Angriff Krieg auf die Ukraine.
Und jetzt haben Sie einen Appell für die Freiheit geschrieben, 160 sehr lesenswerte Seiten. Angst, schreiben Sie darin, ist der schlechteste Berater. Wie gehen Sie damit um?
Ja, der beste Berater ist natürlich Mut, auch Mut zur Wahrheit. Was kommt auf uns zu? Das müssen uns die Politiker sagen und sie müssen uns auch Lösungen aufzeigen. Also Risiko gehört zur Freiheit. Wir müssen auch bereit sein, Risiken zu übernehmen. Wir müssen bereit sein, uns zu engagieren für die Freiheit. Die ist uns nicht einfach so gegeben. Sie muss jeden Tag neu verteidigt werden. Also engagiert euch, sage ich den jungen Leuten. Ihr habt eine Zukunft, denn wer, wenn nicht die unsere freiheitlichen Gesellschaften, werden mit diesen Herausforderungen fertig?
In Ihrer Biografie, habe ich den Eindruck, ist dieses Machen so wichtig.
Ja.
Also ich habe den Eindruck, auch gerade bei Putin waren Sie dann wieder aktiv. Sie haben gemeinsam mit Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, ehemalige Justizministerin, Putin angezeigt. Warum war Ihnen das wichtig?
Also wir haben das Völkerstrafrecht in Bewegung gesetzt, das es hier gibt. Kaum einer weiß das. Wir können ausländische Straftaten hier verfolgen. Und das ist jetzt geschehen gegen syrische Straftäter. Und dieses Instrument haben wir jetzt in Gang gesetzt, auch gegen die russischen Kriegsverbrecher. Nicht nur gegen die Häuptlinge, sondern gegen die Kommandeure. Wer hat den Befehl gegeben, die Entbindungsklinik in Mariupol zu zerstören? Alles sind Kriegsverbrecher. Und wir haben also den Generalbundesanwalt zusätzlich motiviert, dass er jetzt auch Anklagen erhebt, auch wenn die Menschen nicht hier sind, als Signal in den Krieg hinein, dass die, die Täter sind, das im Bewusstsein machen, dass sie Kriegsverbrecher sind.
Sie haben doch schon so vieles erlebt. Den Zweiten Weltkrieg, RAF, Jugoslawienkrieg, Klimakrise, Flüchtlingskrise, Corona-Krise. Es geht von einer Krise in die nächste. Warum sehen Sie die Freiheit jetzt so bedroht wie nie zuvor?
Also, wir sind in einer wirklichen Umbruchsituation. Was Putin mit dem Angriffskrieg gemacht hat, ist ein Angriff auf die bisherige Weltordnung, die also in den Vereinten Nationen etabliert ist. Und dieser Angriff auf die Weltordnung, er sagt ja ganz klar, er setzt sich über sie hinweg. Nicht? Er ist gedanklich im 18. Jahrhundert, Eroberungskriege von Peter dem Großen und Friedrich dem Großen. Das ist sein Maßstab. Also er fährt einen Angriff auf unser System und bringt es ins Wanken. Und das ist das Hochgefährliche, weltpolitisch gesehen. Und er ist eine Atommacht. Er hat ein Vetorecht im Sicherheitsrat, gemeinsam mit seinem Kumpan, dem Chinesen. Das sind Situationen, die wir so nicht hatten. Wissen Sie, in meinem Leben haben wir mit den Sowjets verhandelt. Die waren unangenehm, aber vertragstreu.
Sie haben das analysiert in Ihrem Buch, was schon vor Ausbruch des Krieges erschienen ist. Und da schreiben Sie, dass sich die Beziehungen zu Russland in den vergangenen 20 Jahren verschlechtert hätten. Dass sich Russland nicht an die Vereinbarung der Helsinki-Staaten von 1990 hält. Sie schreiben auch, wenn die Beziehungen schwieriger werden, sind sie letztlich unverzichtbar. Würden Sie das jetzt heute genauso schreiben?
Ja, sie wären unverzichtbar, aber sie sind, und das ist meine tiefe Überzeugung, mit Putin nicht zu machen. Und das hat der Bundeskanzler jetzt ja auch gesagt. Der Mann fühlt sich im Auftrag einer historischen Mission, geradezu in einer Mission gegen den gottverlassenen, dekadenten Westen. Er will zusammen mit China eine neue Weltordnung. Das ist irrational. Verstehen Sie? Da kommen Sie mit Nützlichkeitsargumenten gar nicht ran. Und deshalb ist der Expansionsdrang von Putin Russland, selbst wenn es einen Waffenstillstand jetzt geben sollte, nicht zu bremsen. Also wir sollten nicht nochmal den Fehler machen, einfach so weiterzumachen wie nach der Krim.
Die Frage ist ja, wie jetzt klug reagieren. Die einen sagen ja, irgendwie Beziehungen aufrechterhalten und schauen, dass man irgendwann verhandeln kann. Andere sagen, wie Sie auch, mit Putin kann man nicht verhandeln. Also was wäre der Weg?
Also zunächst einmal kann man nicht über den Kopf der Ukraine hinwegverhandeln, nicht? Dort opfern die Menschen ihr Leben, um ihre Freiheit zu verteidigen. Das ist der erste Punkt. Und das zweite ist, was bedeuten Verhandlungen für eine dauernde Friedenslösung? Und da bin ich außerordentlich skeptisch. Ich bin schon skeptisch, dass man dauernd mit dem Mann telefoniert. Er hat unsere Macron und Scholz, sie hat ja sie alle belogen und Biden, nicht? Was ist da noch zu machen? Also, die Ukrainer müssen uns sagen, ob man in einer bestimmten Situation innehalten kann. Aber Putin sagt ja ganz offen, was er will. Er sagt, ich will das durchsetzen und solange mache ich weiter.
Sie haben ja auch einen Blick auf die Menschen in Russland. Sie haben ja russische und osteuropäische Zwangsarbeiter vertreten. Wieder gibt es dann engen Bezug zu ihrem Leben. Ihre Mutter stammt aus Moskau, sie musste flüchten. Und jetzt erleben wir Übergriffe auf Russinnen und Russen, auch in Deutschland. Wie wichtig ist es, die Menschen in Russland von dem russischen Regime zu trennen?
Absolut wichtig. Russen sind nicht Putin. Verstehen Sie, Russen dürfen nicht zum Beispiel als Künstler oder als Sportler einer Gesinnungsprüfung unterworfen werden. Wenn jemand den Krieg aktiv verteidigt, wie der Dirigent Georgiev, dann bin ich der Meinung, dann sollte man nicht mehr in seine Konzerte gehen oder ihn nach Hause schicken. Aber jemanden zu diskriminieren, weil er Russe ist, das wäre völlig falsch. Und das betrifft auch russische Werke. Es gibt ja, habe ich gelesen, in Ludwigsburg ein Festival, da haben sie Tschaikowski gegen Mahler ausgetauscht. Nicht auf Druck, diesmal der Ukraine. Das geht nicht. Also auch russische Kriegsdenkmäler werden in Frage gestellt. Da haben Millionen von Russen ihr Leben geopfert, um uns von den Nazis zu befreien. Nein, die Russen sind anders. Und ich kenne viele Russen. Ich bin jahrelang jetzt in Russland unterwegs gewesen, hier auch mit meinem Buch. Die Russen sind anders. Und dass sie Demokratie können, haben sie ab 1990 bewiesen. Also da gibt es auch, ich empfehle, lesen Sie den Sorokin, den wunderbaren Romancier, der schreibt, wie er Russland sieht. Oder lesen Sie Nawalny. Warum sollen wir denn Russland anders sehen als diese Menschen, die Russland lieben und verstehen?
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Gerhard Baum, Sie haben sich erst diese Woche kritisch zur Entscheidung der britischen Regierung geäußert, Julian Assange an die USA auszuliefern. Von Ihrer Partei, der FDP, hört man eher, ich sag mal, lautes Schweigen. Sind die jetzt an der Regierung und wollen nichts mehr dazu sagen? Wie ist das?
Ja, es betrifft nicht nur die FDP, sondern es betrifft ganz prominente Mitglieder der Regierung. Claudia Roth und Frau Baerbock haben sich auch früher geäußert, nicht? Als Oppositionelle. Übrigens sollte man als Opposition möglichst sich so verhalten, als sei man schon in der Regierung. Nicht, dass man dann nicht hinterher seine Meinung hinterm Berg halten muss. Also ich bin der Meinung, dass Assange ein Musterbeispiel dafür ist, dass Pressefreiheit geschützt werden muss. Der Mann ist problematisch in vielerlei Hinsicht, aber für mich tritt alles in den Hintergrund. Hier ist jemand aufgetreten für die Freiheit der Presse, hat etwas offenbart, was wir missen mussten, einen wirklich eklatanten Übergriff der Amerikaner im Krieg. Und das darf jetzt nicht dahin kommen, dass er über 11 Jahre hinaus in Haft bleibt.
Ja, nochmal dann zu dem großen Schweigen jetzt der Regierenden. Haben die dann plötzlich an der Regierung etwas gegen kritische Presse? So könnte man es ja interpretieren.
Ja, ja, das enttäuscht. Ich meine, ich habe ein gewisses Verständnis, dass man einer fremden Regierung, einer Demokratie, nämlich in Großbritannien, da etwas zögernd entgegentritt. Aber man könnte doch ein Signal setzen, zum Beispiel ein Signal an die Amerikaner. Die sollten aufhören, ihn haben zu wollen, also die Auslieferung fallen zu lassen. Das wäre doch eine Möglichkeit. Unter Obama gab es keine Verfolgung. Erst Trump hat das in die Wege gesetzt. Warum kein Vorstoß bei den Amerikanern? Übrigens könnte man auch mal was für Snowden machen. Er ist zwar kein Journalist, aber der hat auch mutig für die Freiheit gekämpft.
Dennoch scheint es ja, dass da irgendwo mit zweierlei Maß gemessen wird, wenn es jetzt auf der einen Seite um den russischen Oppositionellen Nawalny geht. Da haben ja sowohl FDP als auch Grüne als Opposition damals noch die Regierung dringend zu Taten aufgerufen. Ja, und jetzt bei Assange, dann hat dann zumindest mal eine Gruppe von 37 Bundestagsabgeordneten einen Brief an 24 Mitglieder des britischen Parlaments geschrieben. Wie bewerten Sie denn als Menschenrechtsanwalt diesen Einsatz?
Also das ist eine Krankheit der Menschenrechtspolitik. Die sogenannten Doppelstandards. Man behandelt Freunde nachsichtiger als andere. Und das macht Menschenrechtspolitik unglaubwürdig. Nicht? Also diese Doppelstandards sind wirklich gefährlich für die Glaubwürdigkeit der Menschenrechtspolitik. Übrigens zur Glaubwürdigkeit gehört auch, dass wir Menschenrechtsverstöße im eigenen Lande wahrnehmen und kritisieren.
Ist es so eine gewisse Doppelmoral, wenn wir jetzt bei dem Fall Assange bleiben, weil er sich mal positiv zu Putin geäußert hat und das wird jetzt mit reingewertet, obwohl es hier ja um erstmal das Recht an sich gehen sollte?
Das missfällt mir, dass er sich da geäußert hat. Mir missfällt auch, dass er Trump unterstützt hat. Mir missfällt, dass der Mailverkehr von Frau Clinton im Wahlkampf genutzt wurde. Aber das alles, ich sage das nochmal, tritt zurück hinter der Frage, schützt man hier einen Journalisten, der schon genug gelitten hat. Der hat in Hochsicherheitsgefängnissen gesetzt, jetzt glaube ich 10 oder 11 Jahre. Und jetzt sollte Schluss sein.
Ja, ihm drohen bis zu 175 Jahre Haft in den USA. Und jetzt gibt es, wenn wir mal auf unseren Whistleblower-Schutz schauen. Jetzt gibt es einen Entwurf von Bundesjustizminister Marco Buschmann, der sieht vor, dass anonym abgegebene Hinweise nicht bearbeitet werden müssen. Also ist das nicht eine ganz wichtige Voraussetzung für Whistleblower, die ja um den persönlichen Schutz fürchten?
Ja, wir brauchen einen effizienten Whistleblower-Schutz. Den gibt es noch nicht in Europa, den gibt es auch hier noch nicht. Übrigens auch in Unternehmen, nicht nur in der Politik. Dass Missstände bekannt gemacht werden können durch Menschen, die uns das sagen, aber gefährdet sind. Nicht? Hier gab es eine große Diskussion immer wieder um die Nutzung von sogenannten Staatsgeheimnissen. Ja, der Staat ist sehr schnell bereit zu sagen, nein, das dürft ihr nicht wissen, das dürft ihr nicht verbreiten. Aber die Demokratie braucht Wahrheit.
Fördert, wenn man das jetzt zynisch zusammenfasst, fördert die Politik durch diese schleichenden Handlungen nicht sogar einen gewissen Opportunismus?
Ja, das ist so. Und dieser Versuchung müssen wir widerstehen. Also ich appelliere jetzt an die Verantwortlichen, die in der Opposition so mutig waren, übrigens auch an meine eigene Partei, hier mal zu sagen, jetzt geht es um ein fundamentales Grundrecht, Demokratie, die Pressefreiheit. Und da stehen wir auf der Seite von Assange.
Auf 160 Seiten haben Sie einen Appell für die Freiheit verfasst. Also beim Lesen, muss ich gestehen, hatte ich den Eindruck und habe mich gefragt, ob Sie vielleicht eine Glaskugel neben sich stehen hatten. Denn Sie schreiben von der Zeitenwende. Dabei ist das schon 2021 erschienen. Sind Sie der Souffleur von Olaf Scholz?
Nein, ich habe Russland Niedergang, Russlands Gesellschaft miterlebt. Also das Ersticken der Freiheit. Jetzt wissen wir, warum das geschehen ist. Er hat die Zivilgesellschaft mundtot gemacht, um keine Kritiker im Krieg zu haben. Aber ich habe nicht vorhergesehen, dass er die Ukraine überfällt. Ein Kriegsverbrechen an sich schon. Und das habe ich nicht vorhergesehen, aber ich habe gemerkt, wie sich die Zeiten doch verändert haben. Und ein Indiz dafür ist das Internet. Ja, also das Internet hat alle unsere Lebensweise verändert. Er hat Einfluss auf alle unsere gesellschaftlichen Beziehungen, auf uns selber, auf unsere Kommunikation, wie wir Konflikte lösen, wie wir uns in Blasen flüchten, wie dort Hass entsteht. Das Internet als als Hassmaschine, aber das Internet auch als Fortschrittsmotor. Wir müssen das begreifen, dass wir das Internet einhegen müssen. Wir müssen ethische Maßstäbe finden. Es ist vieles versucht worden bereits schon, aber nicht genug. Nehmen Sie allein jetzt diese Hackerangriffe. Die sind ja gefährlich für die Gesellschaften. Da werden Versorgungsnetze stillgelegt. Da werden Ministerien angezapft. Da wird die politische Meinungsbildung beeinflusst. Der Trump wäre nicht Präsident geworden ohne eine Riesenmanipulation im Internet. Nicht, dass ihm Daten geliefert worden sind, mit denen er Amerikaner, Millionen Amerikaner in die Irre führen konnte.
Ja, das Thema wollte ich auch sehr gerne aufgreifen. Ich hatte nämlich rausgesucht, wie viele Hackerangriffe es jetzt in den vergangenen Monaten seit Kriegsangriff gegeben hat. Die Zahl finde ich jetzt leider nicht, weil ich zu viel aufgeschrieben habe. Aber das ist wirklich erstaunlich. Und das
in den letzten Tagen waren es 148 auf amerikanische Regierungsstellen.
Ja, und nicht nur auf amerikanische, es sind sämtliche Länder betroffen, auch Deutschland ist betroffen. Haben wir diese Gefahr eines Cyberkriegs, haben wir das unterschätzt?
Also das haben wir sicher unterschätzt und es gibt in den Memoiren von Kissinger, den ich sonst nicht sehr schätze, gibt es den Hinweis, dass künftige Kriege durch Software entschieden werden. Das sehen wir in der Ukraine gerade nicht. Aber es ist also möglich, Kriege zu führen mit einfachen Waffen. Wenn man das beherrscht, das Internet ist eine Waffe im Krieg und es ist auch eine Waffe gegen die Menschenwürde, nicht? Also wir werden zu gläsernen Menschen, wir sind es längst, nicht?
Zeigt auch da wieder Abhängigkeiten, die wir gerade in so vielen Bereichen erleben. Beispiel Energie. Jetzt gab es den Tankrabatt, da kamen dann bei Ihrer Partei Vergleiche mit der Mövenpick-Steuer auf. Sollte die FDP als Wirtschaftspartei nicht am besten wissen, wie die Märkte laufen, dass sich als erstes erstmal die Ölkonzerne die Taschen voll machen?
Ja gut, also ich halte ja die Ampelkoalition für eine im Kern gute Konstruktion. Nicht durch die Mehrheitsverhältnisse war auch nichts anderes möglich. Da haben Sie plötzlich das Ökologische, das Soziale und das Liberale zusammen. Natürlich hat die FDP das Auge auf die marktwirtschaftliche, das Funktionieren unserer Wirtschaftsordnung. Und das ist ja auch wirklich notwendig. Eine nicht funktionierende Wirtschaft ist für die Zukunft hochgefährlich. Wir können den Klimawandel nicht gegen die Wirtschaft machen, zum Beispiel. Aber Sie müssen natürlich die marktwirtschaftlichen Instrumente klug einsetzen und auch eingrenzen. Also Wirtschaft ohne soziale Verantwortung geht nicht.
Ihre Beobachtungen, wie sich Gesellschaft entwickelt, das ist wirklich spannend zu lesen. Gleich im ersten Kapitel schreiben Sie nämlich von Schieflagen, die unsere Demokratie gefährden. Umfragen zeigen über Jahre hinweg schon, dass Parteienkritik zunimmt, sogar hin bis zur Politikerverachtung. Wenn die Politik das doch lösen will, dann muss sie auf die Ursachen schauen. Sie als Politiker können es vielleicht beurteilen, welche Ursachen gibt's.
Naja, also die Politik geht meines Erachtens viel zu sehr hinweg über die Befindlichkeit der Menschen, über ihre Gefühle, über ihre Ängste, Sorgen. Also es ist nicht nur eine rationale Diskussion, wie organisiert man irgendetwas, sondern die Menschen möchten auch wissen, wie geht es weiter, was ist die Zukunft? Haben wir Vertrauen zu denen, die uns regieren? Nehmen sie uns mit? Nehmen sie uns überhaupt wahr? Also dieser Wärmestrom muss da sein zwischen Gewählten und Wählern. Das ist meines Erachtens eine Ursache dafür, dass Politik so kalt und so fern ist für manche Leute. Und dann kommt eines noch hinzu, die Leute haben das Gefühl, ihnen wird die Wahrheit nicht gesagt. Ja, alles wird schöner, alles wird besser und wir kommen wieder zurück ganz schnell zu den gewohnten Lebensweisen, zu einer bequemen Normalität. Nein, wir sind jetzt herausgefordert. Wir können da wieder rauskommen, aber wir müssen die Herausforderung annehmen.
Die Menschen haben ja sogar recht, wenn sie sagen, ihnen wird die Wahrheit nicht gesagt. Also erinnern wir uns an die Fälle jetzt während der Corona-Krise. Georg Nüsslein, Alfred Sauter oder Jens Spahn, der bei der Burda GmbH fast 600.000 Masken gekauft haben soll, wo sein Ehemann beschäftigt ist. Wie schafft denn das Vertrauen?
Ja, das sind auch also das macht also den Menschen mürrisch, dass sie sagen, wir werden wegen jeder Verkehrsübertretung werden wir herangezogen und werden verfolgt, wenn wir ohne Fahrschein im Bus fahren. Und da kommen Leute und machen Millionengewinne. Das ist verdirbt wirklich das Ansehen der Politik. Aber die Parteien sind nicht so schlecht. Ich habe ja viele Jahrzehnte in einer Partei gearbeitet. Also das ist ein harter Job. Sie müssen das Vertrauen, müssen sie werben, sie müssen die Politik erklären, sie müssen auch die Kompromisse erklären, das manchmal nicht einfach ist. Sie müssen zur Verfügung stehen in vielen Gesprächen. Also wenn Sie das ernst nehmen, ist das ganz wichtig für die Demokratie, was die Parteien machen. Aber sie müssen raus aus dem Verdacht, sie würden nur ihre eigenen Interessen wahrnehmen.
Eine Ministerin, die während der Flutkatastrophe im Ahrtal in Urlaub war, falsche Aussagen darüber trifft und glaubt, sich über eine inszenierte Entschuldigung aus der Affäre ziehen zu können. Ich frage nochmal, wie schafft das Vertrauen?
Schrecklich, das schafft Misstrauen. Das kann man nur wegmachen, indem diese Person sagt, ich habe mich geirrt, ich habe einen Fehler gemacht und möglichst schnell, nicht wahr? Und nicht erst auf Druck. Und das sind also wirklich Vertrauensbrüche. Und das führt also dazu, dass es eine Gruppe von Menschen gibt in unserer Gesellschaft, die wächst nach Auskunft der Sicherheitsbehörden, sogenannte Systemverächter. Menschen, die sich der Demokratie entfernen. Zum Teil aggressiv, zum Teil aber nur, indem sie die Demokratie nicht mehr verteidigen. Ja, sie nicht mehr für wichtig erachten. Auch die Spielregeln der Demokratie. Wie geschieht Meinungsfreiheit? Und das ist gefährlich.
Und auf der anderen Seite Politiker, die durchaus engagiert sind, die kompetent sind. Nur wird es immer schwieriger, gute, engagierte, kompetente Menschen zu finden. Beispielsweise in der Kommunalpolitik. Da gibt es hunderte Gemeinden, die ohne einen Kandidaten, eine Kandidatin für einen Bürgermeisterposten dastehen. Können Sie es nachvollziehen?
Nein. Also ich meine, müssen sich die Menschen engagieren für die Demokratie. Sonst lebt sie nicht. Sie steht nicht nur auf dem Papier. Sie muss im Leben verwirklicht werden. Auch die geringere Wahlbeteiligung jetzt macht mir große Sorgen. Wir sind in einer Riesenkrise. Da muss man Partei ergreifen. Wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Partei ergreifen. Und das geschieht eben nicht, wenn die Menschen gar nicht mehr zur Wahl gehen. Also die Parteiverdrossenheit ist immer eine Gefahr. Ich kenne kein Modell, ein besseres Modell als die repräsentative Demokratie. Wir können nicht alles mit Volksentscheiden machen, aber die repräsentative Demokratie muss Vertrauen aufbauen.
Ihr Großvater war Jurist, Ihr Vater war Jurist. Sie sind, glaube ich, mit Anfang 20 in die FDP eingetreten. Klar, in der Politik, da gibt's immer viele Juristen. Dennoch, Ihre Motivation war ja erstmal, sich für die Freiheit zu engagieren. Wo haben Sie denn als junger Politiker, als junger Mensch gemerkt, dass Sie politisch tatsächlich etwas bewirken können?
Als ich merkte, die alten Nazis sind noch da nach dem Krieg. Die ganzen Strukturen waren so, dass gefordert wurde, es muss ein Schlussstrich sein. Das, was passiert ist mit den Nazis und unter den Nazis, das muss mal jetzt Vergangenheit bleiben. Wir müssen das gar nicht aufarbeiten. Und wir haben gesagt, ohne Aufarbeitung kann man keine Demokratie aufbauen. Wir tun es ja bis heute. Wir haben eine Erinnerungskultur, die sehr aktiv ist. Und das war damals nicht der Fall. Also ich habe auch gegen die alten Nazis in der FDP gekämpft. Nicht? Manche haben gesagt, warum konntest du damals in diese Partei eintreten in Nordrhein-Westfalen? Aber es gab Frau Ambrücher, es gab Dehler, es gab Heuss. Also wir haben damals gesagt, so geht es nicht weiter. Und das ist ja dann total aufgebrochen in der 68er-Bewegung, wo die ganze Jugend gesagt hat, so jetzt Schluss, wir wollen wissen, was passiert ist.
Dennoch Klüngel. Sie leben in Köln, Intrigen, all so etwas, das Taktieren, das gehört in der Politik einfach dazu. Wie sind Sie denn persönlich damit umgegangen?
Ja, also ich war nicht so der Mann oder meine Gruppe oder meine Freunde, dass wir also politische Karrieren angestrebt haben. Uns ging es um die Sache. Wir hatten Freude, für irgendeine Sache zu streiten. Also zum Beispiel für die neue Ostpolitik damals, nicht die Anerkennung der DDR, die Verträge mit Russland, mit den osteuropäischen Staaten. Das war eines unserer Ziele. Oder in der sozialliberalen Koalition die Reformen, Bildung für alle, Emanzipation der Frau, also auf allen Lebensgebieten etwas zu erreichen. erreichen. Also diese Machtstrategien, die manche Politiker von Anfang an sozusagen ihrer Karriere zugrunde legen, lagen uns etwas fern. Wir waren froh, wenn wir aus Parteitagen rausgegangen sind und haben gesagt, oh, da haben wir was erreicht und der Dahndorf hat für uns gesprochen und der Mayhofer und wie sie alle hießen, der Flach. Wir waren auch intellektuell unterwegs. Ja, uns hat das Spaß gemacht.
Jetzt bin ich etwas irritiert, ob ich Ihnen das tatsächlich glauben soll, denn dieses Taktieren, das gehört doch einfach dazu, das können Sie ja auch.
Ja, gut, also ich bin eigentlich immer gegen den Strom geschwommen oder sehr oft in meiner Partei und sage auch den jungen Leuten, ihr müsst euch gar nicht dem Mainstream anpassen. Wenn ihr etwas zu sagen habt, wenn ihr etwas sagen wollt, dann macht das und ihr werdet sehen, ihr werdet auch da mit dieser Strategie wahrgenommen, nicht durch Anpassung. Ich habe mich also in Risiken begeben. Stellen Sie sich mal vor, ich habe in der Bekämpfung der RAF ein Gespräch geführt, ein öffentliches Gespräch mit einem früheren Terroristen. Stellen Sie sich mal vor, da wäre was passiert in dieser Zeit. Nicht? Ich wäre weg gewesen.
Für das Sie sehr kritisiert wurden.
Ich wollte Bewusstsein schaffen, welche Nahrung hat denn der Terrorismus in unserer Gesellschaft gehabt? Wie geht man dagegen vor?
Jetzt haben Sie zahlreiche Erfolge aufgezählt. Zu einer politischen Karriere gehören durchaus ja die Niederlagen. Gibt es etwas, was Sie so als Ihre größte Niederlage bezeichnen würden?
Ja, die größte Niederlage war 1982, als die Regierung zerbrach und man auf Leute wie mich und Hirsch und Hambrücher offenbar keinen großen Wert mehr gelegt hat in der FDP. Wir verloren unsere Ämter. Mir wurde das Justizministerium angeboten. Das habe ich damals abgelehnt. Und wir haben dann gesehen, dass die Partei sich sehr stark in einer Richtung entwickelt hat, die nicht unsere war, nämlich als Wirtschaftspartei. Das ist eine große Niederlage gewesen. Und die zweite Niederlage war eben, dass der Umweltschutz einer unserer Hauptthemen, wir waren 11 Jahre Umweltminister, ich auch als Innenminister, dass unser Thema verschenkt wurde, dass wir es nicht weiterverfolgt haben. Das waren also Niederlagen, die meine Gruppe erlitten hat und mit ihr ich auch.
Gerhard Baum in SWRs Leute, jetzt habe ich Ihren Appell für die Freiheit schon so sehr gelobt, aber es steckt so viel spannende Geschichte darin. Und immer wieder natürlich die Frage nach der Freiheit, Ihr großes Lebensthema. Sie haben Thomas Mann mal geschrieben. Was hatte Sie denn damals, als Sie Dr. Faustus gelesen hatten, dazu inspiriert, ihn anzuschreiben?
Ja, man muss wissen, das war ein großer Roman am Kriegsende, nach dem Krieg, den Thomas Mann geschrieben hat, um das deutsche Wesen, um es mal so zu sagen, in eine Beziehung zu setzen zu dem, was passiert ist. Was ist da in den Deutschen, was steckt in den Deutschen, dass sie so verführbar sind? Und da habe ich ihm geschrieben, habe gesagt, ich würde jetzt mich aufmachen, für die Demokratie zu kämpfen, aber ich hätte Zweifel, ob ich Erfolg habe. Wir hatten damals Zweifel, ob die Demokratie gelingt, müssen Sie sich vorstellen. Heute eine geglückte Demokratie. Und dann hat er zurückgeschrieben, sehr freundlich und hat mich ermutigt und bekräftigt. Ich habe immer gewisse Zweifel gehabt, wie hatten es eigentlich die Deutschen mit der Freiheit? In der Geschichte war das ja nicht so doll. Der Revolution hatten sie nie. Jedenfalls keine erfolgreiche.
89.
Mal abgesehen von der in der DDR dann jetzt 1989. Aber was ist da in den Deutschen an Irrationalität? Welche Rolle spielt die Musik? Warum flüchten sich die Deutschen dann in eine Privatheit, schließen sich ab von der Welt, sind arrogant gegenüber anderen Völkern? Also, und das hat mich also bewegt, ihm zu schreiben. Und ich war ganz stolz, dass er dann auch geantwortet hat.
Welche Antworten haben Sie auf all Ihre Fragen bekommen?
Welche Antworten?
Kommen ja im Laufe des Lebens, dann die Antworten
gut, also,
nach und nach.
Das Wichtige ist, dass ich immer versucht habe, die Freiheit auch mit Verantwortung zu verbinden. Es gibt keine von Verantwortung losgelöste Freiheit. Also praktisch die soziale Verantwortung der Marktwirtschaft oder die Verantwortung in der Pandemie. Die Freiheitseinschränkungen sind ja nicht aus Lust gemacht worden, sondern weil im Grundgesetz etwas drinsteht, nämlich Leben und Gesundheit zu schützen. Also Verantwortung muss mit Freiheit verbunden werden. Und das muss deutlich gemacht werden, damit die Menschen, auch die einzelnen Menschen, Verantwortung übernehmen. Und unsere ganzen Menschenrechtspolitik bedeutet ja, dass wir auch Verantwortung über unsere Grenzen hinaus übernehmen. Unser Grundgesetz schützt die Menschenwürde, aber die Menschenwürde überall auf der Welt. Wie kriegen wir das hin? Wie gehen wir mit totalitären Staaten um? Ja, wie verändern wir was? Nicht nur Kritik, sondern auch Veränderung ist das Ziel.
Dafür haben Sie sich dann stark gemacht als Menschenrechtsanwalt. Ich möchte gerne nochmal, weil Sie die Revolution 89 gerade angesprochen haben, darauf zurück. Sind denn deshalb die Ostdeutschen sensibler, was Freiheit betrifft?
Das ist sehr schwierig zu erkennen. Also die Ostdeutschen haben eine andere Lebensprägung. Übrigens erstaunlicherweise auch die, die 1989 erst geboren wurden, ja, die also die DDR gar nicht miterlebt haben. Also es gibt merkwürdige Situationen in der DDR, dass also die Freiheit doch nicht so gesehen wird, wie wir bei einer Minderheit. Was kann man denn an, welchen anderen Schluss kann man aus 20% AfD in Dresden zum Beispiel, meiner Heimatstadt, ziehen? Das ist kein eindeutiges Demokratiebekenntnis. Also auf der anderen Seite müsste natürlich das Unrechtsregime der DDR seine Spuren hinterlassen haben. Und das hat es auch, ja. Aber dies ist ein sehr merkwürdiges Phänomen, dass sich Meinungsumfragen oft unterscheiden, Westdeutsche und frühere DDR dort.
Was gar keine Rolle mehr spielen sollte, ja, eigentlich, weil wir zusammengewachsen sind.
Das ist, da gibt es viele, viele Erklärungsmuster, zum Beispiel, dass die Dominanz der Westdeutschen zu stark war. Ich habe letztens geredet in Dresden in der Hochschule, hat jemand eine Ehrendoktorwürde bekommen, ein Freund von mir, und dann habe ich die anwesenden Professoren gefragt, wo sie herkommen, meistens aus Westdeutschland, ja. Das hat also Spuren hinterlassen.
Sie haben westdeutsche Arroganz eben, ja, haben Sie es mal benannt.
Aber das wird auch übertrieben, nicht? Also ich finde es sehr merkwürdig, dass man nicht so zueinander gefunden hat, wie man das eigentlich erhofft hat, wie auch ich das erhofft hatte. Also ich dachte zum Beispiel, die Menschen, die in die FDP kommen aus der früheren DDR, die seien Freiheitskämpfer, ja, aufgrund ihrer Lebenserfahrung. Sie waren es nicht konsequent.
Gerhard Baum, heute Vormittag in SWRs Leute. Wir wollten darüber sprechen, dass Sie eine Stiftung gegründet haben für Menschenrechte, gemeinsam mit Ihrer Frau, Renate Liesmann-Baum. Hinter jedem starken Mann steckt eine starke Frau. Ist dieser Satz antiquiert oder gilt er?
Nein, das stimmt. Die Stiftung wird im Wesentlichen getragen von meiner Frau, die das alles organisiert und auch nicht nur organisiert, sondern auch motiviert. Wir haben Preise vergeben, beispielsweise im letzten Jahr an Maria Kalinowska. Ja, das ist eine der wunderbaren Frauen in Belarus, die jetzt inhaftiert ist, 10 Jahre Haft in Stuttgart, hier zu Hause war, auch bei Musik der Jahrhunderte, eine Musikerin. Also wir wollen damit ermutigen und Zeichen setzen. Mansour war ein Preisträger oder geflüchtete Frauen aus Afrika. Also das ist verbunden auch immer mit, nicht nur mit Geld, sondern eben auch mit einer öffentlichen Ermutigung.
Ja, und dieser Preis, der hoch dotiert ist, der kann dann auch politisch etwas bewirken. Was glauben Sie?
Naja, gut, also er befähigt diese Menschen, jetzt zum Beispiel die inhaftierte Freiheitskämpferin in Belarus, ein Minimum an Lebensunterhalt noch, an Unterstützung zu bekommen. Übrigens werden auch die Anwälte in der Regel inhaftiert. Ich habe gestern auf dem Deutschen Anwaltstag gesprochen und darauf hingewiesen, die Anwälte sind auch Opfer. Der Anwalt von Nawalny sitzt im Gefängnis. Der Anwalt von Frau Kalinowskaja ist zu Haft verurteilt worden. Das heißt also, wir müssen sehen, dass wir die für das Recht kämpfen, auch unterstützen. Das Recht ist ja auch eine Waffe gegen das Unrecht.
Herr Baum, wenn ich das verraten darf, ohne indiskret zu sein, Sie sind inzwischen 89 Jahre alt, sind immer geistig fit, sind immer ein Mitstreiter im politischen Geschehen. Was lässt Sie weiterhin daran so teilhaben?
Also einmal bin ich unglaublich neugierig auf das, was sich jetzt verändert, und versuche das zu begreifen. Und was ich begriffen habe, versuche ich auch mitzuteilen. Und ich merke, dass ich gefragt bin, gehört bin. Ich muss ja nicht überall Recht haben, aber ich möchte an Diskussionen teilnehmen und auch die zu beeinflussen, weil wir stecken in einer Riesenzäsur. Wir müssen unser Verhalten ändern, unser Denken ändern, müssen in die Zukunft hineindenken. Und das regt mich an und regt mich auf.
Dann gucken wir mal noch mal kurz auf Ihre Partei. Da regt sie ja regelmäßig etwas auf, denn die hat im Kabinett als einzige Partei mehr Männer als Frauen in den Ministerien und ist gegen eine gesetzliche Frauenquote. Sie auch?
Also ich bin ein Anhänger der Frauenquote immer gewesen, sage auch den Frauen in der FDP, die das nicht wollen. Ihr werdet euch wundern. Ihr steht in 30 Jahren genauso da wie heute, wenn ihr das nicht ändert. Nicht? Also es muss also wirklich drastisch verändert werden. Und dieser Einwand, es gibt ja nicht genug Frauen, ist so unzutreffend wie nur was und beleidigend. Ja, wir haben ja gesehen, sobald man sich umschaut, sind Frauen da und Frauen übernehmen Verantwortung und sind den Männern ebenbürtig manchmal auch überlegen.
Dann sage ich herzlichen Dank für den Besuch in SWR1, Leute. Ich möchte ganz kurz noch, weil so viele Meldungen reingekommen sind von den SWR1-Hörerinnen und Hörern, ganz kurz aus Neuenstein Dieter Gebert zitieren. Der fasst es sehr gut zusammen. Toller Studiogast, sehr kompetent. Ich wünsche ihm alles erdenklich Gute und viel Gesundheit. Solche Männer brauchen wir in Deutschland.
Ich bedanke mich sehr, auch für Ihre Moderation. Sie war sehr anregend.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.